Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 55. Episode des Netzpodcast. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind wir mitten im Jahreswechsel und wir blicken daher auf drei Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben und uns auch wohl im neuen Jahr beschäftigen werden. In dieser Folge sind das die Themen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, der Datenschutz, die Honigschatzfalle und Rumäniens manipulierte Wahl. Wir nehmen am Freitag, den 27. Dezember 2024 auf. Ich bin der Sven.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin Rahel.
Wir haben auf den letzten Podcast zwei Rückmeldungen erhalten, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Zum einen hat sich Michael an uns gewandt, und zwar zur Verwendung der EID. Er hat bei GitHub eine Frage zur Verwendung gestellt gehabt und wollte jetzt mal nachfragen, ob er es völlig falsch verstanden hat oder ob du das aufklären kannst, Jörg. Es geht wohl um die hinterlegte EID bei den Shops und der Altersfreigabe.
Also herzlichen Dank, Michel, für deine Frage. Ich habe mir die angeschaut. Es sind zwei Themen. Die eine, kann es auch eine EID für juristische Personen geben? Im Moment nein, aber das ist durchaus etwas, was ich mir für die Zukunft vorstellen kann, weil sich für eine Firma authentifizieren, dass man unterschriftsberechtigt, bezugsberechtigt ist etc., das ist ja auch sehr häufig im geschäftlichen Kontext wichtig und dort ist dann es mehr die Funktion als die Person. Im aktuellen Moment ist das nicht vorgesehen, kann ich mir aber, ich sage mal, in der übernächsten Erweiterung durchaus vorstellen. Die andere Frage oder die andere Idee, die du auf GitHub gestellt hast, ist die Frage, könnte man nicht bei einem Webshop gar nicht mehr den Namen und das Geburtsdatum und alles hinterlegen, sondern einfach nur noch, hey, das ist meine EID und dort ist ja alles entsprechend hinterlegt oder dann noch einen Schritt weiter. Sogar die Adresse, also bei einem Shop, wo man etwas geliefert bekommt, sogar die Adresse nicht mehr angeben muss, sondern die EID und dann können die Pakete und die Briefezusteller, Post, DHL oder wer auch immer, können dann die EID in eine Adresse auflösen. Was natürlich den Vorteil hätte, man müsste ja seine Adresse nur an einem Ort aktualisieren, wenn er umzieht und nicht in 27 Webshops. Jetzt meine Antwort darauf ist, im jetzigen Moment ist das nicht vorgesehen. Jetzt geht es darum, die EID im innersten Kern gesetzlich richtig festzulegen und die starten zu lassen, hoffentlich erfolgreich. Und da geht es wirklich um die Identifizierung gegenüber dem Staat und für die, ich sage jetzt mal, die staatsnahen Dienste zu nutzen. Aber vom Konzept her, und das ist ein Teil, der mich damals, als ich das erste Mal von diesem SSI-System gehört habe, überzeugt hat, ist, man kann weitere Dienste so schalenartig rundherum bauen. Also ein bisschen weniger staatsnahe Sachen, seien das zum Beispiel Diplome von einer Uni, ETH, von einer Berufsschule oder wenn es dann um Bankkredite geht oder weitere. Aber das kann sich immer so weit herumbauen, je nach Notwendigkeit mit mehr oder weniger Sicherheitslevel. Und dort könnte man natürlich solche Dinge hinterlegen. Also ein etwas weiterer Ausweis könnte tatsächlich sein, dass man eine Identifikation hat, die man einem Shop angeben kann und dann kann der über den überprüfen, hey, der ist volljährig, A, und B, die Adresse wird dann vom Paketzusteller abgeleitet. Dort wird es natürlich noch eine technische Schwierigkeit haben, wenn der Shop die Adresse nicht auf das Paket schreibt, muss dann irgendwo die Post dann irgendwo eine Etikette draufkleben oder das mit dem Laser einbrennen. Also das könnte dann technisch auch noch ein paar Schwierigkeiten geben. Also meine Antwort ist in der jetzigen Phase ganz klar nein. Man will den innersten Kern zum Laufen bringen und schauen, dass der in der Bevölkerung akzeptiert wird und funktioniert. In späteren Jahren als Erweiterung sehr gerne.
Danke, Jörg, für diese tolle Erläuterung. Es ist doch mal gut, wenn man Experten im Podcast hat. Hätte ich nicht gekonnt. Bei dem nächsten Thema bin ich ein bisschen aussagekräftiger. Wir haben eine Anfrage bekommen und zwar von Manuel. Manuel hat sich an uns gewandt und zwar wegen der Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Data Protection Privacy Policy der Neon Bank. Diese hat bisher anonymisierte Daten für bis zu 14 Monaten gespeichert, um zum Beispiel zu verstehen, welche Teile der App wie genutzt werden und wie die Performance ist. Und zukünftig wird jetzt informiert, sollen nicht mehr nur anonymisierte Daten, sondern sämtliche Daten für eine angemessene Zeit gespeichert werden. Begründet wird dies mit App-Performance, zielgerichteter Information und auch damit, dass man Fehlerbehebungen beheben kann, ohne dass man Kontakt zu einem Mitarbeiter hat. Manuel meint, dass das nicht anonymisierte Datensammeln illegal sei, aber zumindest unethisch. Und das bringt uns jetzt ein kleiner Cliffhanger, Manuel, zum nächsten Thema, wo ich dann auch auf die Beantwortung der Frage eingehe, und zwar zu dem ersten Themenblock mit zwischen Wunsch und Wirklichkeit der Datenschutz. Wir haben ja seit dem 1. September 2023 das neue revidierte Schweizer Datenschutzgesetz. Also 2024 war das erste vollständige Jahr mit dem neuen Datenschutz. Wie ist eure Erfahrung damit oder euer Erfahrungswert damit, so als Einstiegsfrage?
Ich hätte es ehrlich gesagt nicht bemerkt, wenn du es jetzt nicht ansprichst. Also so salopp, wie es jetzt klingt, ich habe nicht viel davon bemerkt tatsächlich. Ich weder irgendwie in meinem persönlichen Konsumentinnenverhalten noch politisch habe ich das Gefühl, da werden irgendwie große Sachen passiert aufgrund dieses neuen Gesetzes.
Also ich glaube auch, der Ort, wo ich diesen Begriff am meisten gehört und genutzt habe, ist genau hier in diesem Raum, wo wir diesen wundervollen Netzpodcast aufnehmen. Ich glaube, unter den Profis, unter den Insidern hat es wahrscheinlich einiges ausgelöst, aber das ist so ein Thema, das hinter den Türen, hinter der Bühne passiert und nicht vorne an der Front.
Was ja eigentlich schade ist, weil natürlich Datenschutz ja immer Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder auch ein Grundrecht ist und insofern mit dem DSG ja versucht wurde, sich dem EU-Datenschutz, der EU-Datenschutzgesetzgebung anzupassen. Ein bisschen Blick auf die Zahlen, was im letzten Jahr passiert ist. Zunächst einmal, der EDOP freut sich, dass die Einführungsarbeiten, also Merkblätter und Publikationen, soweit abgeschlossen sind und seine Datenschutzexperten nun endlich im Datenschutzbereich tätig sein können. Es sind eingegangen, Stichtag 5.11.2024 beim EDOP, eingegangene Anzeigen wegen Verletzung des DSGs 1.183, also knapp 1.200 Anzeigen. Davon sind fast 300 noch in Bearbeitung und 900 sind abgeschlossen. So, die Zahl, wie die abgeschlossen sind, weiß man nicht genau. Dazu komme ich gleich nochmal darauf zurück. Dann teilt der EDOP mit, dass es 293 Meldungen wegen Data Breaches gab. Immerhin. Und als Aufsichtshandlungen hat er im niederschwellige Intervention, also er hat an einer Person oder einem Unternehmen einen Brief geschrieben, 86 niederschwellige Interventionen, so nennt er es, hat er gemacht. Kann man rumrechnen, sind 3 pro Tag, alle 3 Tage einer oder so, ne?
Und die restlichen 1.100 Beschwerden sind noch in Bearbeitung oder haben keine Folgen gehabt oder was ist denn mit denen? Weiß man das?
Na, 900 sind ja, also was, wie die abgeschlossen sind, es wird aus der Statistik oder aus der Mitteilung nicht ersichtlich. Ich sage euch gleich etwas dazu, wie mein Erfahrungswert so ist, wie man so eine Beschwerde auch erledigen kann, um es mal so zu sagen. Genau, und interessant vielleicht noch, 26 Vorabklärungen und Untersuchungen nach neuem Recht wurden eingeleitet. Ihr erinnert euch, haben wir hier im Podcast auch diskutiert, die Ricardo und Galaxos-Untersuchung, die aber noch nach altem Recht eine Untersuchung war. Jetzt hat er nach neuem Recht 26 Vorabklärungen und Untersuchungen eröffnet. Davon seien abgeschlossen 7. Welche 7 es sind, weiß ich nicht. Um es auch mal zu sagen, 7 davon sind abgeschlossen. Wie die abgeschlossen sind, bleibt erstmal im luftleeren Raum. So, mein Gefühl ist, dass man höchstwahrscheinlich hätte ein bisschen vielleicht nochmal mehr erwartet oder so, gerade nachdem ja zu Beginn des letzten Jahres dort auch viel Angstmacherei oder durch die Welt gelaufen ist und davor gewarnt hat, wie schlimm alles wird mit dem neuen Datenschutzgesetz. Ein kleiner Spoiler für euch, es liegt der erste Report der Europäischen Kommission zum US-EU Data Privacy Framework vor. Die EU-Behörde ist jedenfalls soweit schon mal vorab fast hellauf begeistert, wie toll die Zusammenarbeit mit den US-Behörden ist zur Umsetzung der DSGVO und des angemessenen Datenschutzniveaus im Hinblick auf den US-EU-Framework. Wir hatten in der 49. Folge ja auch das Swiss-US-Data-Privacy-Framework besprochen. Da schauen wir dann in der nächsten Folge mal ein bisschen tiefer rein. Meine persönliche Erfahrung zu dem ein Jahr DSG, dass das DSG in der Sache rechtlich eigentlich ein zahnloser Tiger ist, wenn man es jetzt aus Sicht des Datenschutzes sehen wird, wenn man es aus Unternehmenssicht sehen will, ist es sicherlich sehr unternehmensfreundlich und innovationsfreundlich und mit wenig Bürokratie verbunden. Der Gesetzgeber hat viele Unklarheiten im DSG gelassen, auf die sich dann Juristen auch berechtigterweise zurückziehen, weil sie sagen, der Gesetzgeber hätte dies oder das oder jenes ja anders als bei der EU nicht geregelt. Die Beschwerden beim EDIRB, so meine Erfahrung, werden dann auch mal zusammen zurückgewiesen. Wir hatten ja gerade die Zahlen gehört mit den erledigten Verfahren. Also wir haben ein Verfahren betreut, wo es darum ging, dass über, ganz offen formuliert, über eine App wurden personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt für verschiedene Personen, so als Service-Dienstleistungen, dass man die nicht mehr per Papier bekommt, sondern man konnte dann über eine App sich da einloggen und konnte dann seine eigenen personenbezogenen Daten bekommen. Und dann hat eine Person festgestellt, dass es über die App auch möglich war, auf die personenbezogenen Daten der anderen Nutzer zuzugreifen, und zwar relativ unkompliziert, und man konnte die dann für die vergangenen Jahre da Informationen herunterladen. Fand er natürlich nicht so witzig, weil er ja Sorge haben musste, dass auch seine eigenen Daten von Dritten eingesehen werden. Zwei Beschwerden beim EDIRB brachten aber nicht so viel, außer den Hinweis, dass der EDIRB auf die Beschwerde nicht eintreten werde, da er die nicht die Kapazität habe, die entsprechend zu verfolgen und da entsprechend tätig zu werden. Also die Person, die davon betroffen war und da auch große Hoffnungen so ins DSG gesetzt hat, war am Ende des Tages schwer enttäuscht.
Also eigentlich ein Fall, wo man sagen muss, doch, da ist klar eine Verletzung des Datenschutzes vorliegend, aber es gibt keine Ressourcen, um da eben nachzugehen. Verstehe ich das richtig?
Genau, entweder fehlen die Ressourcen oder das Interesse oder der Fall ist, jetzt wenn man jetzt mal die großen Fälle, die wir hier diskutiert hatten, so und die großen Names, der Fall ist einfach zu klein, um zu sagen, da guckst du dir mal an, da sind halt 50 Personen oder 100 Personendaten betroffen von 100 unterschiedlichen Personen. Finde ich, dass man sowas als Behörde auch verfolgen sollte, weil man ja so ein Vertrauen schaffen möchte. Mein Erfahrungswert ist da leider ein anderer.
Also natürlich die Frage, also der EDIRB muss ja wollen. Also man kann ihm Anliegen darlegen und sagen, hey, wird doch hier aktiv, aber schlussendlich entscheidet er selber. Also er muss seine Ressourcen so einsetzen, wie er es für geschickt hält. Das ist die Frage, vielleicht auch, hat er zu wenig Ressourcen oder ist das für ihn ein nebensächliches Thema und andere Themen sind ihm wichtiger?
Wäre es Spekulation, ne? Müsste man den EDIRB mal fragen, wo er seine Schwerpunkte sieht. Natürlich wird er sich jetzt nicht um jeden einzelnen Datenschutzverstoß von zwei Personen so oder im niedrigschwelligen Bereich kümmern können. Aber wenn man so ein Gesetz hat und die Möglichkeit schafft, sich an dem EDIRB zu wenden, dann hat man ja als Bürger die Erwartungshaltung, da passiert dann auch was. So.
Ja, genau. Also ich finde, das ist ja dann schon auch sehr enttäuschend, ob gerechtfertigt enttäuschend oder nicht, ist dann wie von der Größe des Falles abhängig, aber primär mal enttäuschend, wenn man eigentlich in seinen Rechten verletzt wurde und dann sagt die Behörde, wir haben keine Ressourcen, um dem nachzugehen. Aber der gerichtliche Weg wäre ja auch noch, oder?
Genau, also du hast natürlich den strafrechtlichen Weg. Da ist mein Erfahrungswert, kann man eigentlich auch vergessen, weil die Anforderungen, also die juristischen Anforderungen im Hinblick auf Vorsatz, zumindest bedingter Vorsatz, ziemlich hoch sind. Der muss nachgewiesen werden, der Vorsatz, was für die Behörde aufwendig ist und im Vergleich zu anderen strafrechtlichen Delikten vermutlich auch nicht das Thema. Und dann hast du noch die Möglichkeit, persönlich mit einer zivilrechtlichen Klage wegen Verletzung Persönlichkeitsrecht vorzugehen. Da muss man aber wissen, der ist natürlich teuer und aufwendig. Den muss man am Ende des Tages auch bezahlen wollen. Und dann stellt sich für jeden, der davon betroffen ist, die Frage, legt er mehrere tausend Stutz für den Anwalt auf den Tisch, um zivilrechtlich feststellen zu lassen, dass eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt?
Ja, das werden sich viele sehr gut überlegen, leider. Also müsste mindestens mal der EDÖB sagen, auch wenn er sagt, hey, ich habe nicht Zeit, jeden Einzelfall zu bearbeiten, aber sehen, hey, es ist eben nicht ein Einzelfall, sondern es sind sehr viele kleine Fälle verteilt über ein großes Gebiet. Da muss man irgendwie noch einen anderen Weg erlauben, das Gesetz nachschärfen oder mehr Ressourcen zur Verfügung stellen etc. Weil sonst ist es dann schon unbefriedigend. Also das wäre ungefähr so, wie man sagt, ja, das Amt ist für die Bevölkerung da, montags von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr, außer es ist und so weiter. Also irgendwie sollte ja der Staat auch ein bisschen reagieren, wenn man anklopft.
Er sollte zumindest den Eindruck erwecken, und was er ja höchstwahrscheinlich, wenn er eine Beschwerde bekommt, zumindest machen könnte, die Person, um die es geht, oder das betroffene Unternehmen oder wie auch immer mal zu einer Stellungnahme auffordern und sagen, der Sachverhalt ist uns geschildert worden, ABC. Wie steht ihr dazu? Also da ist ja der Aufwand, ist ja ein überschaubarer Aufwand, und damit könntest du dann zumindest eine Rückmeldung an den...
Wir müssen den EDÖB mal hier zu einer Spezialsendung einladen.
Das sollten wir tun. Also es hat definitiv viel, viel Frustpotenzial, oder jetzt, wenn wir das so anschauen, und es ist auch so, man wird den Eindruck nicht los, wenn man auch die Politik so ein bisschen kennt und was die Idee war hinter diesem Schweizer Datenschutzgesetz, das ja auch ein Nachzug auf das europäische Recht war, dass man da so ein bisschen den Swiss-Finish sehr zugunsten der Unternehmen gemacht hat und weniger zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Nämlich so, dass man halt tatsächlich, auch wenn man offensichtlich in seinen Rechten verletzt wurden, es sehr schwierig ist, auch zu Gerechtigkeit zu kommen oder zu einer Anklage oder mindestens zu einer Rüge des EDÖB. Da scheint mir, hat man sehr unternehmensfreundlich oder organisationenfreundlich gehandelt.
So ist das Gesetz tatsächlich umgesetzt. Der EDÖB wird das bestimmt anders sehen. Also der EDÖB bemüht sich schon, muss man mal sagen, wobei bemühen ja immer auch so eine Ausleger. Man sagt, er hat sich stetig bemüht, was uns...
Wenn das im Arbeitszeugnis vom EDÖB steht, Sven, genau. Dann wissen wir, dass das, wie es gemeint ist.
Genau. Das bringt uns, weil wir bei Bemühen sind, zu der angekündigten Beantwortung der Frage von Manuel. Und du hast ja schon gerade so gehört, in welche Richtung es geht, Manuel. Also die Änderung, die da vorgenommen wurde von der Bank oder dir mitgeteilt wurde, es ist nach Schweizer Recht ausreichend für die Datenverarbeitung von Personendaten, dass du entsprechend informiert wirst über die Datenverarbeitung, entweder wie jetzt hier zum Beispiel der Fall über eine E-Mail, oder ansonsten üblicherweise erfolgt das über eine Datenschutzerklärung, die auf einer Webseite oder einer App aufrufbar ist. Gilt im Übrigen, da wären wir wieder beim Swiss Finish, auch für besonders schützenswerte Daten, so jedenfalls der Online-Kommentar zum Datenschutzgesetz, dass auch bei besonders schützenswerten Daten nicht zwingend eine Einwilligung erforderlich ist. Da reicht auch die Information, lediglich die Information aus. Die Information ist ja hier an dich erfolgt, transparent erfolgt. Die weisen darauf hin, dürfte meines Erachtens ausreichend sein. Und ansonsten gibt es halt keinen Rechtssatz, dass nicht anonymisierte Daten, dass nicht anonyme Daten sammeln, illegal sei. Ob es unethisch ist, diese Daten jetzt zu sammeln, kann man sicherlich diskutieren. Und man kann auch sicherlich diskutieren, dass die Bank hier in diesem Fall ja offen lässt, zu welchem Zweck oder wie lange die Daten aufbewahrt werden. Jedenfalls nach dem Schweizer Datenschutzgesetz muss immer der Zweck für das Datensammeln oder Datenerheben vorliegen. Wenn der weggefallen ist, müssen die Daten dann entsprechend auch gelöscht werden. Zu einem weiteren unethischen Thema kommen wir gleich nochmal mit Rahl und ihrem Thema.
Ja, bevor der Höhepunkt kommt, darf ich noch kurz mein Thema bringen. Ich bin ein sehr intensiver Nutzer von YouTube, und ein Video, etwa vor 5 Tagen rausgekommen, hat schon 8 Millionen Views, stark steigend. Und nein, es ist kein Katzenvideo, es ist auch nicht irgendwelches Clickbait-Rating, sondern so investigativer Journalismus zu einem Scam-Betrug, zu einer Abzocke, die da dieser Kanal Megalag, also Mega L-A-G, Lag, aufgedeckt hat. Und es ist sehr erstaunlich, weil der läuft schon relativ lange, also war auch lange unbemerkt, gar nicht aufgetaucht. Warum geht es? Wir sind ja in der Weihnachtszeit, Shopping online ist immer mehr im Kommen. Man klickt sich alles zusammen und kurz bevor man bezahlt, kann man ja noch jeweils irgendwo einen Rabattcoupon eintragen. Und ihr habt sicher alle mindestens 10 Newsletter bekommen, wo all die Shops, wo ihr schon mal wart, sagen, hey, das ist dein Coupon, da kannst du 10%, 15% sparen oder was auch immer. Und ja, einige Menschen sind Schnäppchenjäger, die suchen dann solche Rabattcoupons quer durchs Internet. Also da kann man suchen, wo gibt es noch einen Coupon, probiert die aus, viele sind veraltet, aber manchmal findet man einen und dann hat man anstatt 10 plötzlich 30% Rabatt. Und jetzt kommt eine Firma, die hat doch eine sehr freundliche und gute Idee und die will dieses Jagen nach diesen Rabattcoupons für dich als Benutzer vereinfachen und hat eine Browser-Erweiterung entwickelt, die genau das macht. Also sobald du auf dieser Shop-Seite bist und diese Browser-Erweiterung hast, wird sie das Internet, wie sie so schön sagt, für dich vollständig absuchen, über 30.000 Seiten abgrasen, ob irgendwo noch ein besserer Coupon-Code vorhanden ist, den du nutzen kannst. Das Ganze ist natürlich kostenlos für dich als Benutzer und du kannst sogar noch Punkte sammeln und die später für nochmal was einlösen. Diese Browser-Erweiterung heißt Honey, also Englisch, auf Deutsch entweder Honig oder Schatz übersetzt. Und ja, Honigfalle, das klingt ja auch im Deutschen eigentlich sehr gut. Das ist jetzt der erste Teil. Den schieben wir jetzt mal zur Seite und schauen uns die Seite der Content Creator an. Ich mache jetzt genau mit uns drei hier im Raum ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, Sven, er ist Jurist und er bietet ein Abo an für die besten News aus den juristischen Kreisen. Die bekommt man von ihm Insider-Infos vorab vor allen anderen, wenn man bei ihm ein kleines monatliches Abo löst. Ich meinerseits übernehme die Rolle, ich übernehme die Rolle des Influencers. Ich habe einen YouTube-Kanal mit doch mehr als 100 Zuschauern, mache zu diversen Dingen Videos, ja, und ab und zu preise ich auch Produkte an. Und Rahel ist die anständige Surferin, die sich um ihre Situation sorgt als Politikerin, ist sie immer gut versichert, ist sie gut informiert, wenn es um juristisches Wissen geht. Jetzt ist das Problem, Sven kommt an Rahel nicht ran, weil er kennt sie nicht und Rahel kennt Sven nicht. Aber Sven weiß, der Jörg, der hat einen geilen YouTube-Kanal, da ist Traffic, da sind die Leute drauf, die vielleicht auch sein Produkt bräuchten. Also macht er mit mir ab, hey Jörg, das ist mein Produkt, mach doch Werbung für mich am Ende deines Videos. Und wenn dann jemand da aufgrund dessen bei mir ein Abo löst, bekommst du 5% im ersten Jahr, vielleicht auch 20%, das kommt je nach darauf an, wie gut mein Kanal läuft. Und jetzt geht es nicht um die Frage, ob ich als Creator dieses Produkt wirklich kenne und teste. Wir gehen mal davon aus, dass ich wirklich überzeugt bin vom Sven-Produkt. Ich mache das mit bestem Wissen und Gewissen, mache ich mein Video zum Thema und am Schluss noch, hey, falls ihr juristische Beratungen braucht oder so, Svens Abo, dann seid ihr absolut up to date. Übrigens, in der Beschreibung meines Videos hat einen Link. Wenn ihr dort draufklickt, dann bekommt ihr noch einen kleinen Rabatt beim Sven. Alles Gewinner. Also Rahel findet
als Userin und Fan von Jörg finde ich natürlich, was für ein guter Tipp. Genau das habe ich gesucht. Und klicke auf den Link, der bei dir im Video ist.
Jörg. Genau. Mit diesem Link geht es auf den Shop. Das kann Amazon sein, das kann auch andere sein, das kann das Shop von Sven selber sein. Rahel klickt sich durch, stellt sich ihr Produkt zusammen und klickt bezahlen und in diesem Link drin hat er seinen Bestandteil, der dem Sven eben sagt, hey, es war Jörg, der Rahel zu dir geschickt hat. Also hat Jörg jetzt, keine Ahnung, 5 Franken zugute oder was auch immer. Das ist eigentlich eine super Situation. Sven kommt an Kunden, ich verdiene etwas, Rahel hat das Produkt, das sie braucht, getestet von jemandem, den sie vertraut. Alles bestens.
Und das ist eigentlich auch eine Praktik oder ein Ablauf, der heute sehr verbreitet ist, oder? Also ganz viele Online-Produkte werden über solche Links, die über Influencer gelaufen sind, gekauft.
Ja, das im Englischen Affiliate-Links oder Partner-Links ist so die halbwegs brauchbare deutsche Übersetzung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt eigentlich gut. Also da finden sich Leute, jeder spielt sein Talent aus, jeder bekommt was, klingt fair, ist fair. Jetzt ist aber, und so, dass ich dir das jetzt unterstelle, Rahel ist eine Schnäppchenjägerin. Sie möchte eben wirklich den besten Rabatt beim Sven haben. Also hat sie diese Browsererweiterung Honey installiert. Und Honey wird jetzt überall noch suchen, ob der Sven noch an anderen Orten noch bessere Rabattcodes hinterlegt hat, als der Jörg und ihr das anzeigen. Das klingt immer noch so eigentlich gar nicht schlecht. Aber was jetzt eben diese Browsererweiterung macht, in dem Moment, wo Rahel in dieser Browsererweiterung den Klick anklickt, den Link anklickt, ja, ich möchte das einkaufen, bestellen gehen, wird die URL, die sie zu Sven schickt, manipuliert. Und der Teil, der dem Sven sagt, hey, Jörg war der, der dir Tipp gegeben hat, wird rausgeschmissen und Honey selber wird dort reingeschrieben. Das heißt, Sven hat jetzt plötzlich das Gefühl, dass Honey es war, die Rahel zu einer neuen Kundin gemacht hat und nicht mehr der Jörg. Das heißt, ich habe dein Produkt getestet, ich habe es im Video angepriesen, ich habe mit meinem Namen hingestanden, aber den ganzen Ertrag, den du bereit bist zu geben als Hersteller dieses Produkts, der geht plötzlich an Honey. Und das ist millionenfach passiert. Also diese Firma Honey hat mehrere tausend Videos von ganz grossen Creators, also mit Millionen von Abonnenten, gesponsert. Und das ist teuer. Und so es geschafft, dass die Leute Vertrauen in diese Browserweiterung haben, weil etablierte YouTube-Creator sagen, hey, das ist eine geile Browserweiterung, haben sich das installiert und haben sich gefreut, dass sie jetzt Geld sparen und haben so diesen Creatoren ihre Tantieme oder ihre Beteiligung an diesem Kaufgeschäft eigentlich geklaut.
Also nochmal, Jörg, die Creator haben ein Produkt empfohlen, was dafür sorgt, dass sie kein Geld mehr verdienen, sondern das Produkt.
Ja.
Das war aber nicht besonders klug, oder?
Nein.
Okay.
Gewisse haben es dann mal eingestellt, weil sie irgendwie merken, hey, da passiert etwas. Aber sie haben es nicht zum Thema gemacht. Es gab auch andere, die haben das Geschäftsmodell angeschaut und gesagt, hey, wie verdienen die eigentlich Geld? Das Produkt ist mir nicht geheuer, ich mache gar keine Werbung. Eben andere sind ausgestiegen. Aber es ist immer so unterhalb der Schwelle, dass irgendwie jemand wirklich sich in dieses Thema reingekrallt hat gewesen, sodass sie einfach weitermachen konnten. Und jetzt, das Schlimme ist, diese Links, diese Partnerlinks, die haben sie, also Honey, diese Browserweiterung manipuliert. Alle Partnerlinks, die sie findet. Also auch von Creatoren, die gar nicht von ihnen gesponsert wurden.
Okay.
Also wenn jetzt Rahel diese Browserweiterung installiert hat, jedes Mal, egal bei welchem Creator, jedes Mal, wenn sie einen solchen Partnerlink benutzt hatte, wurde der, wenn es irgendwie nur ging, manipuliert.
Rein aufgrund der Browsererweiterung oder wenn man dann nach, nur mit der Browsererweiterung oder wenn man dann nach Bonussen oder Rabatten suchte?
Das Suchen macht die Erweiterung automatisch, aber sie muss nicht mal einen Treffer haben. Selbst wenn sie keinen Treffer gefunden hat, war sie ja einen kurzen Moment im Loop drin. Also in diesem ganzen Kaufprozess war sie einen kurzen Moment drin und den hat sie genutzt, um das Ganze zu überschreiben. Und das Problem ist eben, also wenn ich jetzt ein Produkt suche, wenn es etwas teures ist, dann werde ich ja mehrere Quellen anschauen. Ich werde mehrere Channels schauen, was sagen die zu Bewertungen. Ich werde auf eine Warentestseite gehen und so weiter und so fort. Und die aktuelle Regelung ist einfach im Moment bei den meisten, dass der letzte Klick ist der entscheidende. Also beim letzten Mal, der mich auf die Verkaufsseite schickt, der ist es und der bekommt die Provision. Ob ich vorher noch 10 andere Meinungen eingeholt habe und 10 andere Videos angeschaut habe, die das Produkt bewerten und merken, nee, ja, das ist was für dich, Rahel, das ist eigentlich völlig irrelevant.
Krass. Das ging jetzt 10 Jahre so und niemand hat es bemerkt.
Mehr oder minder. Gegründet wurde das Unternehmen 2012. Auf Chrome, das ist also die Extension gibt es in allen Browsern, soweit ich weiß. In Chrome wird angegeben über 18 Millionen User. Auf Google Play, also Android-Geräten, habe ich gesehen über 5 Millionen Downloads. Und wenn ihr mal wissen wollt, was diese Software wert ist, 2020 wurde sie von PayPal gekauft für 4 Milliarden Dollar.
Was jetzt auch nicht gerade wenig Geld aber ist.
Ein sehr schönes Geschäftsmodell, oder?
Ja. Und vor allem, wie ist das jetzt? Ich meine, ich als Nutzerin, du bist ja jetzt der Versäckelte, oder Jörg, als Influencer. Und ich als Userin, mir war das ja eigentlich egal, oder? Oder hat dieses Honey, nützt ja mir, oder wie war das?
Das ist Ihre Versprechung. Und man könnte ja meinen, wieso nicht? Also dann helfen Sie den Benutzern. Jetzt haben Sie das Modell aber noch ein bisschen weiter getrieben. Weil wenn der Sven mit so Rabattcodes um sich wirft, wird er irgendwann mal merken, hey, ich verdiene an meinen Kunden gar nichts mehr und der hat vielleicht gar nicht Bock darauf, dass überall du 30% bei ihm bekommst. Und dann bietet Honey gegenüber Anbietern einen Deal an, dass du, Sven, sagen kannst, hey, Honey, bitte gebt nicht mehr als 15% Rabattcoupons über euer System raus. Die anderen, die hören, bitte ignoriert die brauche ich an anderen Ort, aber nicht über euer Tool. Und Honey sagt, ja klar, aber das kostet dann wieder etwas. Also ja, sie haben sogar die Versprechen gegenüber den Benutzern gebrochen. Sie haben bei Weitem nicht immer die besten Deals angegeben und teilweise also diese Angaben bewusst ignoriert. Also ich empfehle euch wirklich, schaut euch das Video an, ist glaube ich etwas über 20 Minuten bei Megalag. Absolut gut gemachter Investigativjournalismus, er hat das wirklich eine lange Zeit beobachtet. Er hat auch die Firma selber angeschrieben, die Antworten sind im Video, ich möchte nicht alles teasern, weil ihr sollt dorthin gehen, dieses Video schauen. Es ist bei uns in den Shownotes und zwar einfach der Link für sich. Wir verdienen nichts an diesem Link.
Ich wollte gerade fragen, ja, ich bin so überzeugt für dieses Video, wie viel verdienst du?
Nichts. Ich liebe diesen Stil von Kanälen und Journalismus etc.
Das ist tatsächlich auch interessant, dass irgendwie ein völlig... Ja, nur unter Decknamen oder unter seinem einfach Elias bekannten Namen hier quasi der investigative Journalist ist. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich noch ansprechen möchte, ich meine, also ich bin entgegen der Simulation hier im Raum keine Schnäppchenjägerin in der Regel. Ich kaufe auch schon online ein, aber immer noch nicht unbedingt präferiert. Aber grundsätzlich machen das ja mega viele von uns. Also wir kaufen eine längere mehr online ein, das nimmt zu, der stationäre Handel ist ja etwas, was der sehr darunter leidet. Und gleichzeitig gibt es eigentlich eine jahrzehntelange Tradition von KonsumentInnenschutz. Es gibt sicher noch keine jahrzehntelange Tradition von Influencerschutz, aber beim KonsumentInnenschutz ist es eigentlich so und trotzdem werden jetzt im Online-Bereich solche Sachen eigentlich ein Jahrzehnt lang nicht entdeckt, die man... Ja, eigentlich, also krasse Praktiken, die hier mehrfach Leute übers Ohr hauen. Wieso kann das passieren? Verstehen wir das noch nicht gut genug, was da eigentlich alles läuft? Wie seht ihr das?
Also, unvorbereitet. Die Frage ist, ob der Konsument davon überhaupt betroffen ist, ne? Negativ. Also, was wird ihm eigentlich vorgespiegelt und von wem? Also allenthalben ja, dass wir suchen dir den größten Rabatt und du bekommst nicht den größten Rabatt, sondern anstelle von 30% 15%. Ist der Konsument dann aber tatsächlich geschädigt? Also nur, weil er jetzt nicht 30% Rabatt auf ein Produkt bekommt, was 100 Stutz kostet, sondern nur 15%. Geschädigt ist sicherlich der Content Creator, weil deren Geschäftsmodell am Ende des Tages nur so funktioniert, dass sie entweder über eine Vielzahl von Aufrufen und Werbebeteiligung ihr Geld verdienen oder halt über die entsprechenden Affiliate-Links oder indem sie Produkte bewerben oder so und dafür Geld bekommen für Produktbewerbung, die sind sicherlich diejenigen, für die, also man mal überlegen könnte, ob da ein, so wenn es so ist, wie Jörg geschildert hat, ob da ein Betrug vorliegt, ne? Weil die verdienen weniger, also die machen Videos natürlich in der Erwartungshaltung, ist ja für die ein Job, in der Erwartungshaltung, über die Dings Geld zu verdienen. Und ihnen wird das Geld verdienen am Ende des Tages dadurch geklaut, dass rein die Browser-Erweiterung installiert ist. Genau. Ja, die ja auch dann immer zum Tragen kommen, wenn ich eventuell bei dem Content-Creator kaufen wollte, weil viele finden, die auch, also wir sind ja eine andere Generation, aber viele orientieren sich so an Content-Creatern oder was die haben, wird halt gekauft und wird auch von dem gekauft, weil man sich auch freut, wenn der Geld verdient. Das könnte sicherlich ein Thema hier sein, müsste dann aber irgendjemand anstoßen oder untersuchen.
Aber also wo passiert das? Also muss das in den USA passieren, wo das Unternehmen ist, wo PayPal zu Hause ist? Also das Internet ist ja vor allem in diesem Bereich eigentlich global. Aber es gibt ja keinen globalen Gerichtshof für Konsumentenschutz.
Ja, also ich verstehe diese Sachen ja im Detail und es ist kompliziert und Rechtsschutz international ist sowieso der Horror und so. Aber ich meine, früher hätte man doch gefragt, wo bleibt da der Kassensturz in der Schweiz, oder? Also diese berühmte Sendung, die ja der Horror von jeder Firma war, die irgendwie versucht hat, hier die Grenzen des Möglichen auszuloten, wie man Geld verdient. Die ist ja, also ist der Kassensturz im Digitalen, fehlt uns der noch?
Also mir ist er bisher nicht begegnet und ich bin doch ein relativ intensiver Surfer und YouTuber. Es sind wirklich, es ist ein bisschen im Moment am Kommen. Es gibt ein paar von den investigativen Journalisten in ganz verschiedenen Bereichen. In der Politik gibt es viele, in der Tech-Branche, aber auch in anderen Bereichen. Ich schaue viele von denen sehr gerne und bei den meisten bin ich einverstanden. Und mal gibt es auch wieder einen Bericht, wo ich sagen muss, da hast du jetzt aber daneben gegriffen oder ein Thema aufgeblasen, weil eben auch die wollen Views generieren, auch die müssen ein bisschen clickbaity unterwegs sein. Aber ja, das ist so mit die Phase, wie fest machst du das, wie stark machst du dich abhängig? Es ist auch die Frage, vor allem viele Influencer, die wissen, sie haben im Internet eine Lebenszeit von ein paar wenigen Jahren. Nachher kommt jemand, der ist aktueller oder hat einen neuen Trend gefunden. Also ja, ich würde sagen, ein Fotomodel hat wahrscheinlich eine längere Karriere als die meisten Influencer. Und das ist in der Regel schon nicht etwas, was du die meisten 20 Jahre durchhalten. Also die müssen irgendwie sich da durchprügeln, in kurzer Zeit Geld verdienen. Weil ja, viele von denen haben nebendran nicht unbedingt eine großartige Ausbildung. Also es ist wirklich so für viele eine Gratwanderung, wie weit verkaufen sie sich an die Branche.
Aber die Rechtsdurchsetzung ist halt das Schwierige, ne? Also selbst wenn du jetzt mal einen Schweizer betroffenen Influencer hättest, der sagt, mir bin durch diese Geschäftspraktik, die ja erstmal abstrus klingt, ohne jetzt eine Bewertung zu machen, geschädigt, der macht die Strafanzeige. Und am Ende des Tages wissen wir ja, wie das ist, wie die Strafverfolgungsbehörde die Schweizer in den USA anklopft und sagt, wir haben hier einen Auskunftsersuchen oder einen Ermittlungsersuchen, was wir gerne geltend machen wollen. Wir hätten gerne mal Auskunft zu ABC. Wir haben ja diese Fälle auch schon diskutiert, wie amerikanische Behörden jetzt da territorial bezogen reagieren und auf ihr Territorialprinzip verweisen und sagen, könnt ihr gerne verfolgen, hier in den USA. Und dieses Thema hast du aber natürlich permanent heutzutage mit dem Internet, ne? Also wenn du als Businesskunde bei Microsoft oder einem anderen großen Anbieter bist, da steht in den Terms and Conditions drin, du darfst irgendwo in Redmond, Kalifornien oder sonst wo klagen. So, also die Rechtsdurchsetzung ist in den Fällen immer, die ist noch schwieriger als beim Datenschutz, was wir beim ersten Thema diskutiert haben. Also
Zum Abschluss kommen, ich habe, nachdem ich mir die Notizen für die heutige Sendung gemacht habe, war ich natürlich wieder auf YouTube und da kommen im Moment praktisch jede Stunde ein neues Video zu Honey, zu dieser Browser-Erweiterung. Es hat Content Creator, die Asche über ihr Haupt streuen und sich entschuldigen bei ihren Leuten, dass sie sie betrogen haben, aber eben selber auch Betrogene sind. Megalag macht es auch nicht schlecht. Er hat einen Cliffhanger eingebaut am Schluss seines Videos. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Ich warte natürlich auf den. Den werde ich mir anschauen. Wie gesagt, auch die anderen, sie bestätigen das meiste, was er gesagt hat. Gewisse machen noch Präzisierungen, Erweiterungen aus ihren Erfahrungen. Also es kommt immer genauer raus, was passiert ist. Und auch der Hinweis, und zwei Hinweise, es gibt noch andere Browser-Erweiterungen oder mehrere, die ein ähnliches Modell haben. Honey ist einfach der bekannteste oder der am intensivsten Werben gemacht hat. Und was ich ganz speziell finde, also eben, Honey wurde 2020 an PayPal verkauft. Die Entwickler von damals, von 2012, die es erfunden haben, haben eine neue Browser-Erweiterung am Start namens Pie, also Kuchenstück. Eine Kombination aus einem Adblocker und wieder Couponjäger. Also man hat fast das Gefühl, sie probieren es nochmal.
Aber never change a running business system, oder?
Ja.
Ich lasse jetzt die Finger von diesen Weihnachtsgutzli, die hier vor uns liegen, und nehme euch mit in den nächsten düsteren Ecken des Internets. Wir gehen nach Rumänien. Oder besser gesagt in den in die öffentliche Debatte rund um die rumänische Präsidentschaftswahl. Einige von euch werden es gesehen haben, andere vielleicht nicht. Rumänien hatte vor gut einem Monat, nämlich am 24. November, eine Wahl zum Präsidenten und Präsidentin. Das war der erste Wahlgang. Rumänien ist, das werden die meisten von euch wissen, EU-Land seit doch einigen Jahren. Es ist auch ein NATO-Land, also doch ein uns sehr nahestehendes Land, das aber gleichzeitig auch ein bisschen Sorgenfalten gemacht hat. So ist es in dieser Präsidentschaftswahl, weil der Kandidat, der jetzt im ersten Wahlgang der beste war, namens Calin Georgescu, der war lange ein Unbekannter, hat sich dann im Wahlkampf so auch als eher rechtspopulistisch, teilweise sogar verschwörungstheoretischer Kandidat herausgestellt und hat trotzdem eben den ersten Platz gemacht im ersten Wahlgang. Kurz vor dem zweiten Wahlgang, der eigentlich im Dezember stattfinden sollte, hat das oberste Gericht Rumäniens den ersten Wahlgang annulliert. Also es ist momentan unklar, wie diese Präsidentschaftswahlen ausgehen und ob es überhaupt mit Georgescu wieder einen Wahlgang geben wird. Also das hängt politisch gesehen in der Luft. Jetzt, wieso sprechen wir hier im Netzpodcast über diese Wahlen? Nämlich, weil der Grund, wieso diese Entscheidung annulliert wurde und wieso das auch ein wichtiges netzpolitisches Thema ist, ist die Tatsache, dass dieser Calin Georgescu, dieser Sieger des ersten Wahlgangs, innerhalb von Kürze mit einer riesigen Social-Media-Kampagne bekannt wurde. Er war am 1. Oktober, also nicht mal zwei Monate vor dem Wahlgang, hatte er in Umfragen einen Zuspruch von weniger als 1%. Also er war faktisch unbekannt. Es gab Kandidierende von arrivierten Parteien, die damals in Front lagen. Und eben kaum zwei Monate später war er bestgewählter Kandidat mit knapp 23%. Ein riesiger Boost in kurzer Zeit, und es gibt zwei spannende Untersuchungen, die jetzt rausgekommen sind, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben, von so Thinktanks und Policy Centern, die diese Kampagne, die dazu geführt hat, auch analysiert haben, auch auf technischer Ebene. Was ist genau passiert? Georgescu und sein Team, die haben eine Verzahnung vorgenommen von Telegram und TikTok. Es gab auch noch ein paar weitere Plattformen, die sie bespielt haben, aber es war vor allem Telegram und TikTok. Auf Telegram gab es einen großen Kanal sowie für jede Region in Rumänien einen regionalen, wo sich die Leute versammelt haben, die ihn unterstützt haben, und dort wurde eigentlich dann der Boost auf TikTok auch organisiert. Also Leute wurden aufgefordert, Sachen zu teilen, bestimmte Worte zu erwähnen, bestimmte Hashtags. Das war so der, sagen wir mal, das, was man heute ja in fast allen politischen Kampagnen, auch ohne jetzt falsche Hintergründe, versucht, nämlich eine optimale Verzahnung vorzunehmen von diesen Plattformen, dass man die Leute irgendwo holt und dann im richtigen Moment eigentlich dazu bringt, auf Social Media bestimmte Sachen zu posten. Jetzt, was sicher speziell war bei dieser rumänischen Wahl, ist, es waren sehr professionelle Akteure dahinter. Wir werden noch auf die Hintergründe eingehen, aber technisch lief es so, dass diese Kampagnen bezahlt und unbezahlt, also auf der unbezahlten Seite mit Freiwilligen, aber auch mit bezahlten Werbungen und so weiter, da der Algorithmus so ausgetrickst wurde, dass es eigentlich der Algorithmus das Gefühl hatte, es war organische Reichweite, die hier ein Post erreicht. Also er ist sehr populär, ein Post, und er wird dann automatisch von TikTok halt noch mehr geboostet. Das DFR Lab, das eine dieser beiden Untersuchungen gemacht hat, hat das sehr schön beschrieben. Und die haben auch die Zahlen analysiert, und sie haben beispielsweise herausgefunden, dass während des Novembers, also in den letzten drei Wochen vor der Wahl, die Followerzahl von Georgescus Accounts sage und schreibe 2541% gestiegen ist. Die Likes für seine Posts stiegen um 1496%, die Kommentare um 1581% und die Teilungsrate, also die Shares, um 1146%. Also gigantische Steigerungsraten, die man eigentlich nur hinkriegt, wenn man wirklich koordiniert und vermutlich auch bezahlt und unterstützt von bestimmten Organisationen das hinbringt. Genau. Am 11. November gingen dann noch 25.000 Bots auf TikTok online, die einfach den Job hatten, Hashtags von Georgescus Kampagne zu verbreiten. Auch das war koordiniert über Telegram, dass man diese Hashtags teilt, dass man diese Bots dann eigentlich zur Verstärkung nutzt. Ja, wer hat diese Kampagne orchestriert? Es gibt in Ansätzen diese Untersuchung schon, also zur Erinnerung, es ist jetzt erst ein Monat her, aber in diesen Berichten gibt es schon die ersten Spuren. Es gibt Netzwerke, die dann etwas verschleiern, wo etwas herkommt, welche Organisationen, wer da mitgeholfen hat. Aber am Schluss zeugen die Indizien eigentlich immer dazu, dass es russische Urheber waren. Also es gibt bestimmte Marketingagenturen, die da unterstützt haben und die dann am Schluss einfach unter russischem Einfluss vermutlich stehen. Das ist natürlich ein riesiges Desaster, auch für die EU. Rumänien ist, wie gesagt, Teil der EU, auch Teil der NATO und sollte eigentlich der europäischen Sicherheitsarchitektur angehören. Und die EU hat schon reagiert. Sie hat den Digital Services Act jetzt aktiviert, der eigentlich genau die Plattformen dazu verpflichtet, solche Risiken der Wahlmanipulation und auch der Wahlbeeinflussung, der Desinformation anzugehen. Und sie haben eine Untersuchung gegen TikTok eingeleitet. Es geht darum eben, dass TikTok diese Verpflichtung, systemische Risiken im Zusammenhang mit der Integrität von Wahlen ordnungsgemäß zu bewerten und zu mindern hat. Das ist die Verpflichtung. Es geht um die Empfehlungssysteme von TikTok. Es geht um koordinierte, unauthentische Manipulation, wie es dann so schön heißt, und eine automatisierte Ausnutzung des Dienstes. Und um die Regelungen von TikTok in Bezug auf politische Werbung und bezahlte politische Inhalte. Soweit quasi der juristische Untersuchungsgegenstand, den jetzt die EU anschauen will. Sie haben auch Daten und Zugang zu diesen Daten und Algorithmen eingefordert von TikTok und erwarten das auch, dass das in den kommenden Monaten noch aufgezeichnet wird. Ja, man kann natürlich, das klammern wir jetzt aus, noch weitere Gründe anschauen, wieso Calin Georgescu schlussendlich ein sehr starkes Wahlresultat erzielte. Er hatte sicher auch Botschaften, die einen Widerhall fanden. Man findet auch in den Shownotes einen Link, der eher in diese Richtung geht, dass er es geschafft hat, mit bestimmten Themen die Menschen anzusprechen. Das hat natürlich reingespielt, aber trotzdem, wir konzentrieren uns hier eher auf den Teil der Plattform, der Beeinflussung, der Desinformation. Ja, das Ganze reiht sich natürlich ein in ein Bild von russischer Beeinflussung, die wir hier in Europa spüren auf verschiedenen Ebenen. Wie habt ihr das wahrgenommen, diese Wahl in Rumänien und vor allem dieser erneute Hinweis darauf, dass hier Russland eigentlich die europäischen Demokratien angreift auf dieser Ebene?
Also ich fand es sehr speziell mutig und außergewöhnlich, dass Rumänien diese Wahl annulliert hat. Also das löst vieles auch, dann auch im politischen Prozess. Sie hat nicht die Wahlen abgesagt. Es war der erste Wahlgang. Also ja, das muss jetzt neu angesetzt, neu organisiert werden. Also einmal wird das auch ja extrem viele Prozesse auslösen, die sich ein Land in der Regel so nicht gewohnt ist. Also es ist eher mal so, dass wenn eine Wahl nicht gut gegangen ist, dann gibt es ein halbes Jahr später eine Krise, eine Vertrauensabstimmung und Neuwahlen, das ist eher das Klassische, was wir in der Schweiz zum Glück auch nicht kennen, aber gerade eine Wahl annulliert, das ist sehr selten. Russland wundert mich nicht, also die sind an so vielen Orten der Standardverdächtige unterdessen. Und für mich passt es auch in ihr übriges politisches Gehabe hinein. Also ich folge auch ein, zwei Kanälen von Russen, die über ihren Staat berichten. Und dort ist halt ja die ganze Informationspolitik, Indoktrination etc. Also dort wirst du als Bürger wirklich mit Informationen schön aufbereitet, abgefüllt vom Staat, damit du schön brav gezogen wirst. Also das, was man unter westlichen Presse in der Regel vorwirft, und in kleinen Teilen auch stimmt, weil jeder macht einen kleinen Bias, wenn er Informationen verbreitet. Das gilt auch für uns drei hier. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ist eine persönliche Note drin oder ist es wirklich so vollgestopft und nur noch reinste Propaganda? Also da ist Russland sicher kein Knabenchor.
Wir werden sicherlich in 20 oder 30 Jahren anders auf diese Zeit zurückblicken. wenn man dann halt eine andere Perspektive auf Zusammenhänge hat, die stattfinden. Dass die Russen Wahlen beeinflussen, hat man jedenfalls im größeren Stil erstmalig gesehen bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, Clinton, als die Wahlbeeinflussung dort stattfand, ja, also mutmaßlich auch also russischer Sicht.
Clinton versus Trump, 2016.
Clinton versus Trump, als die dort stattfand. Wir haben ja in Europa interessanterweise politische Veränderungen, deren Interesse ja schon eher pro-russisch aussieht, wenn man jetzt mal so in verschiedene Länder sich anschaut. Ungarn zum Beispiel, sehr pro-russisch geprägt. Die ehemaligen russischen Republiken, so alles schwierig, also muss man jetzt mal sagen, aus europäischer Sicht ja schwierig zu halten. Wir hatten, haben Georgien, Moldawien ist angesprochen worden. Moldawien gerade, obwohl die in den Umfragen einen deutlich pro-europäischen Kurs haben wollten, haben die sich knapp nur dafür entschieden, in der Verfassung die EU-Mitgliedschaft aufzunehmen. Also da gab es auch in den letzten Monaten offenbar vor der Wahl erhebliche Veränderungen. Die Präsidentin ist gerade knapp wiedergewählt worden. In Georgien offenbar ebenfalls Wahlbeeinflussung. Ja, ehemalige russische Republik, also das ist so ein bisschen der Eindruck. Die Russen holen sich irgendwie den, ich sag's mal, so ein bisschen so die, versuchen so den Ostblock sich wieder zu holen. Und was ganz erstaunlich ist, dass die dann in der Lage sind, offenbar technisch, trotz Krieg und globalen Verwerfungen, da entsprechenden Einfluss auszuüben.
Also wenn du sagst, das erste Mal 2016 mit Trump-Clinton, würde ich sagen, eben auf dem digitalen Weg, aber dass die Russen Wahlen beeinflussen, das so schon seit Ewigkeiten. Also Sowjetunion lässt grüßen und da ist der Nachfolgestaat Russland. Sie haben die Methodik ein bisschen geändert. Früher haben sie halt die Politiker gekauft und die Veranstaltungen und dann Massenaufläufe organisiert oder respektive das dann den Amerikanern behauptet, sie haben es organisiert, die Proteste etc.
Also ich glaube, es ist jetzt auch kurz vor 5 vor 12 würde man vielleicht so schön sagen. 5 vor 12 ist es vielleicht jetzt die Gelegenheit, auch die Plattformen in die Verantwortung zu nehmen für ihren Einfluss, den sie haben. Ich hoffe, die EU bleibt hier wirklich auch stark und macht diese Untersuchung, zieht das durch und macht eventuell Konsequenzen für TikTok. Es ist ja auch nicht die erste Untersuchung gegen TikTok, auch natürlich gegen andere Plattformen. Es ist ja nicht nur ein TikTok-spezifisches Problem. Und ich glaube, es ist wirklich eine Chance jetzt, dass dieser Digital Services Act auch mal Zähne zeigt.
Und das Problem ist, wenn er Zähne zeigt, können die anderen ganz klar sagen, seht ihr, eure Staatsmedien machen Manipulation. So nach dem Motto, wir wollen von denen manipuliert werden, aber nicht von diesen. Nein, also wir müssen etwas machen. Die Diskussion, so wie es jetzt läuft, ist wie ein asymmetrischer Krieg, der im Moment geführt wird. Und zu glauben, dass man einfach alle Medien einfach laufen lassen kann, das funktioniert tatsächlich nicht. Aber in dem Moment, wo die EU mehr machen wird, wird das der Vorwurf sein der Gegenseite. Hey, jetzt endlich zeigt die EU ihr Gesicht, sie will euch manipulieren. Wir aber natürlich nicht. Wir sind die Ehrlichen. Aber da müssen wir durch.
Aber wir hatten die Diskussion ja schon mal hier, ne? Und zwar, als wir über Russia Today diskutiert haben und die Wahlbeeinflussung, da war ja so ein bisschen die Meinung, also ich habe ja vertreten, man muss so eine Unternehmen, muss man knallhart verbieten, die machen dir den Rasen kaputt und du lässt keinen ins Land und auf dein Grundstück, der dir den Rasen zertritt. Insofern wäre ich da relativ knallhart und natürlich haben die ja eine Rechtsschutzmöglichkeit in der EU, muss man ja mal sagen. Also die können ja dann gerne klagen beim Europäischen Gerichtshof oder wie auch immer und dann gibt es da eine Entscheidung. Aber meine Sorge ist ein bisschen, Ral, ich glaube, wir sind dann nicht 5 vor 12, wenn, dann sind wir 30 Sekunden, 20 Sekunden vor 12, wenn nicht der Zug schon abgefahren ist. Also wenn man sieht, welche Macht die Amerikaner verbieten ja TikTok nicht umsonst. Also erstens ist natürlich TikTok ein riesengroßer Player in den USA, hat da irgendwie ein Drittel der Bevölkerung nutzt da TikTok, also unglaubliche Marktmacht. Aber natürlich wissen die Amerikaner auch, dass in TikTok die Gesellschaft kaputt macht. Da gibt es vielleicht einige, die finden es gut.
Und es geht noch um User-Daten, oder? Also, dass man halt das Gefühl hat, die Chinesen können dann auf ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung zurückgreifen.
Also, ich glaube, die Amerikaner wären viel relaxter, wenn es ein amerikanisches Unternehmen wäre. Dann fänden sie es sogar gut.
Ja, klar, logisch, aber die haben ja keinen Bock, dass ihnen ein Drittstaat ein Drittel ihrer Menschen beeinflusst und wir alle wissen, also wir haben ja, ich mache ja auch ab und zu Social Media. Das ist ja wirklich faszinierend, wie der Algorithmus, wenn du dir bloß zwei Videos anschaust, in einem bestimmten, gestern habe ich mir Eminem irgendwie reingezogen, sondern dann kommen permanent die Videos. Das ist natürlich total geil, ne? Weil du dann wirklich geflutet wirst. Und wenn du halt das in einem politischen Bereich hast, das ist natürlich eine faszinierende Möglichkeit für einen Propagandastaat, Einfluss auszuüben. Ist ja.
Aber da merkst du jetzt immer, also die Amerikaner stört es, dass es nicht ihre Firma ist. Das Grundprinzip stört sie wahrscheinlich fast weniger. Die Europäische Union, dort sehe ich schon eher den Ansatz, es ist ein Vielvölkerstaat oder ein Vielstaatenstaatenbund. Dazu behaupten, es gibt eine einheitliche europäische Meinung, dass wir sie nie durchsetzen können. Da werden immer gewisse Staaten dagegen schießen. Und darum habe ich in eine solche Behörde dann doch schon ein bisschen mehr Vertrauen, so wie ich auch unserem Bundesrat deshalb traue, weil er ja nicht aus einer Partei kommt, sondern aus fünf verschiedenen Parteien, die nie und nimmer fusionieren werden. Wenn hingegen so etwas aus Russland oder China kommt, wo eben Einheitsmeinung und Staatsmeinung eigentlich ein und dasselbe ist, sieht das wieder ganz anders aus. Also eben, da ist mir eine EU lieber.
Ja, ja, und in der Schweiz, da gibt es ja noch keinen Digital Services Act. Also es gibt jetzt keine Hinweise auf die Beeinflussung von Wahlen in der Schweiz in einem unüblichen Maße, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja vor einem guten Jahr Wahlen, aber faktisch wäre es bei uns noch schwieriger, hier als Staat oder als Öffentlichkeit dann auch einzugreifen oder die Plattform zur Verantwortung zu beziehen. Aber es ist 30 Sekunden vor 12, Sven, du hast gesagt, es ist auch knapp 2 Monate vor den Wahlen in Deutschland. Du verfolgst das auch immer noch etwas näher für uns. Was geht dir durch den Kopf?
Hochgespaltenes Land, also insbesondere wenn man den ehemaligen Ostblock sieht. Wir hatten gerade die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, in Thüringen die AfD 32,8%, BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, diese neu gegründete Partei, 15,8%.
Ist auch sehr russlandnah, oder?
Sind beide deutlich russlandnah. Die AfD mit einem, mit Abstand, den Social Media stärkster Auftritte von ihren Politikern, von ihrer Politik, wird von den jungen Menschen natürlich konsumiert, weil es da ist, aber sicherlich auch, weil es, so wie jetzt in dem Fall auch, gut unterstützt wird. Vielleicht, weil auch etablierte Parteien da zu wenig mitmachen. Also auf jeden Fall, da haben wir halt in den ostdeutschen Bundesländern regiert eine russlandfreundliche Partei in Brandenburg mit. Da sitzt also Putin, der verlängerte Arm, wie man sagen möchte, die politische Agenda mit am Tisch, mit am Regierungstisch. Das ist schon mal eine Menge, ne? Also das muss man mal schaffen, muss man mal sagen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wieder zu schaffen, dort in Regierungsverantwortung mit zumindest politisch zu sitzen. Wenn Sie sagen, dass das Putin-Leute sind, aber die politische Agenda. In allen anderen Bundesländern spielen die ebenfalls eine Rolle. Und in Thüringen hätten BSW und AfD zusammen mit 32 plus 15 sind 37 plus die 08 sind 48%.
Achtung. Ach, ja. Er ist Jurist.
Jurist und ja, entschuldigt man. Keiner vereint alle Talente. Also mit 48% hätten die halt eine Mehrheit. Also da muss man mal schon sehen, dass da auch eine Veränderung politisch stattfindet, die mir Sorgen, jetzt so, wenn man so aus einem freiheitsliebenden Land kommt, Sorgen macht. Und natürlich werden die, muss man sich da nichts vormachen, dass da auch die Wahlen in Deutschland sicherlich im Februar versucht werden zu beeinflussen. Die bisherigen etablierten Parteien, nennen wir das doch mal so, haben so einen Nicht-Angriffspakt irgendwie geschlossen. Wir werden nicht KI verwenden und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich alles Makulatur am Ende des Tages, wenn du die jungen Menschen über Social Media beeinflusst und sie dann ihre Stimme entweder so abgeben, wie es dann halt irgendwie der Propagandist gewünscht hat. Also ist auch da sicherlich schwierig und könnte eine Zäsur werden.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das Thema begleitet uns weiter. Wir gehen jetzt aber zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Und wenn ihr noch etwas vertrauter mit ChatGPT chatten wollt, dann findet ihr ChatGPT jetzt bei euren WhatsApp-Kontakten. Ihr findet den Link in den Shownotes, wo die Telefonnummer drin steht, wie ihr ChatGPT bei euch auf WhatsApp bringen könnt.
von meiner Seite her etwas ganz Langweiliges, falls ihr noch Zeit habt zum Lesen. Der Bundesrat hat seine digitale Strategie für die Schweiz 2025 verabschiedet. Die Kernthemen sind künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Open Source.
Und von mir etwas Erfreuliches. Wir freuen uns, dass unsere ehemalige Podcast-Kollegin Adrienne Fichter zur Recherchejournalistin des Jahres 2024 gewählt wurde. Wir applaudieren ganz herzlich.
Hurra!
Und applaudieren auch live. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, Adrienne, dazu. Dann kommen wir zu Veranstaltungen. Wir wollen euch hinweisen schon jetzt auf den Winterkongress. Der findet vom 28. Februar bis 1. März in Winterthur statt. Die Keynote gibt es von Eva Wolfangel und es gibt diverse weitere spannende Themen, die ihr auch schon auf winterkongress.ch findet. Wir vom Podcast sind auch mit dabei und zwar am Samstag mit dem Quiz 42, das Quiz für Nerds. Kommt also vorbei, wir freuen euch. Ralf freut sich und weiß wahrscheinlich noch nichts von ihrem Glück.
Rahel hat jetzt gerade erfahren, dass das Quiz 42 heißt findet das unglaublich lustig. Ja, weil wir schon noch so viele schlimme Themen hatten. Wir haben auch uns entschlossen, heute noch eine kleine Wunschliste ans Christkind zu schicken. Es ist ja erst gerade Weihnachten gewesen. Vielleicht hat das Christkind noch Energie für uns. Ja, was wünschen wir uns, ihr das euch?
Fürs neue Jahr. Die Wünsche fürs neue Jahr.
Ich habe einen Wunsch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr all diesen Content genießt, der im Internet rumschwirrt, macht doch wieder mal einen Abstecher in Themen, die ihr noch nie gesehen habt. Folgt nicht einfach der Timeline, die euch der Algorithmus vorschlägt. Ihr könnt zum Beispiel einen Anfang machen bei eben Megalag, der also einem Investigativjournalisten, aber vielleicht auch ein ganz anderes Thema. Vielleicht wollt ihr mal wissen, wie, keine Ahnung, Schiffssegel hergestellt werden oder was auch immer oder über ein Land etwas lernen. Also einfach nicht immer gerade das nächstbeste Video anklicken, sondern mal was ganz anderes. Das wäre mein Wunsch an 2025.
Ich wünsche mir, das ist natürlich auch stark geprägt vom Thema vorher, ich wünsche mir, dass die Schweiz den Mut hat, auch beim Digital Services Act nachzuziehen mit einem eigenen Schweizer DSA oder wie es dann auch immer heißt, aber so, dass wir in der Schweiz tatsächlich uns ein paar Hebel in die Hände geben, wie wir Plattformen in ihre Verantwortung einbeziehen können, die sie haben für die öffentliche Debatte, für auch für das Wirtschaftsleben, für die Menschenrechte in der Schweiz.
Und last but not least, mein Wunsch für 2025 ist, dass wir uns öffentlich und kritisch mehr mit den Gefahren von Digitalisierung und KI und wir haben es auch heute diskutiert, Social Media Beeinflussung beschäftigen und zwar im Hinblick auf die Auswirkungen auf unsere demokratische Gesellschaft. Alles total spannend, so als Nerd zu schauen, was da möglich ist und was man ChatGPT bei WhatsApp einbinden kann. Aber am Ende des Tages kommt es auch immer auf den Output an, der da passiert. Und da wünsche ich mir, dass Politik und Gesellschaft einfach drauf schauen, welche Auswirkungen es auf sie hat und auf die Gesellschaft hat, damit nicht dasselbe passiert wie in den 90er Jahren, wo dann alle dastehen 20 Jahre später und sich wundern, dass das Internet doch nicht so frei ist, sondern stark monopolisiert und beeinflussbar ist. Damit sind wir am Ende unserer 55. Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir wünschen euch für das neue Jahr alles Gute, digitalpolitisch von der Politik gute Entscheidungen und für uns ganz viele Themen, die wir hier besprechen können. Tschüss und bis bald.